In Traunreuth wurde mal irgendwann der Wunsch geäußert, dass ich über das Thema predigen soll, Christus in uns. Also man ist ein sehr, sehr großes und weit gefasstes Thema, das wird man nicht mit einer Predigt abhandeln können. Ich habe mich dann darauf versucht vorzubereiten, habe ein paar Predigten auch dazu angehört und habe mich letztlich dazu entschieden, ein Buch dafür als Grundlage zu nehmen. Vielleicht kennst du ein oder andere das Benutzerhandbuch von David Rieke. Der beschreibt darin einfach geistliche Prinzipien, die ja unser Leben als Christ ausmachen, die oft irgendwie vergessen werden, leider, oder die uns vielleicht gar nicht so bewusst sind. Und es sind, glaube ich, 13 Prinzipien oder so, die er hat, oder 15. Ich weiß gar nicht immer genau, die er durchgeht. Und ich habe mich dazu entschieden, die ersten drei von diesen Prinzipien als Grundlage auch für die Predigt heute zu nehmen. Predigt habe ich überschrieben mit lebensverändernde Maßnahmen. Und der erste Punkt heißt dann Christus in uns, der zweite sein Leben für meines und der dritte mit dem Heiligen Geist gesalbt. Also diese Prinzipien fließen irgendwie auch ineinander ein. Es hat was miteinander zu tun. Man kann es nicht streng voneinander trennen. Deswegen, ja, werdet ihr sicherlich manche Übergänge da schon auch merken. Also man kann es nicht streng trennen. Erster Punkt, Christus in uns. Und dazu würde ich euch bitten, den Epheserbrief mal aufzuschlagen. Epheserbrief, Kapitel 2. Ich lese normalerweise aus der Luther-Übersetzung von 1984, also wenn ihr da eine andere Bibel benutzt, dann wird das ein oder andere Wort wahrscheinlich anders sein. Epheser Kapitel 2 und ich lese mal die ersten drei Verse. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt. Unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Was hat das mit Christus in uns zu tun? Das kommt noch, aber hier in Epheser 2 wird es einfach sehr schön zusammengefasst. Wie war es früher und wie sieht unser Leben heute aus? Also diese lebensverändernde Maßnahme, die Gott an uns tut, wenn wir wirklich gläubig geworden sind, die wird hier sehr, sehr schön zusammengefasst. Und das, was wir gerade gelesen haben, das war der Grundzustand von jedem Menschen. Von jedem Menschen, der heute Morgen hier sitzt, da war das der Zustand. Wir waren tot durch die Sünde, wir waren vom Zeitgeist getrieben, wir waren von egoistischen Begierden beherrscht und wir haben unsere Triebe und Ideen ausgelebt. Wir waren Kinder des Teufels und wir standen unter dem gerechten Zorn Gottes. Und dann geht es aber zum Glück auch weiter. Es hört hier nicht auf, sondern es geht dann weiter und wir lesen noch die Verse 4 bis 9. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Also durch Gottes Gnade, durch seine Liebe und Barmherzigkeit, da gibt er den Menschen, die an ihn glauben, ein neues Leben. Und wir sprechen hier allgemein von Bekehrung und Wiedergeburt, wobei Bekehrung der menschliche Aspekt eher ist, also wir kehren um, wir geben unser altes Leben auf, wir bekennen Jesus unsere Sünden und wir übergeben die Herrschaft über unser Leben ganz bewusst in seine Hände. Und die Wiedergeburt dabei ist dann der göttliche Aspekt, dass Jesus uns neues Leben gibt, dass er uns unsere Schuld vergibt und dass er uns als sein Kind annimmt und durch seinen Heiligen Geist in uns lebt. Und genau darum geht es im ersten Punkt, dass er in uns lebt, Christus in uns. Und auf dieses Wunder, dass Jesus Christus durch seinen Geist in uns lebt, da weist schon eine Stelle im Alten Testament hin, und zwar Hesekiel 36, die Verse 26 und 27. Dürft es gerne aufschlagen, aber ich lese es auch vor. Also Hesekiel 36, die Verse 26 und 27. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das ist natürlich eine absolut lebensverändernde Maßnahme. Unser Herr nimmt dieses alte, tote, steinerne Herz von uns und gibt uns ein neues, lebendiges, fleischernes Herz. Er selbst lebt durch seinen Heiligen Geist in uns, wenn wir, und das denke ich, muss man wirklich auch betonen, wenn wir wirklich umgekehrt sind. Also man bekommt den Heiligen Geist, oder man bekommt den Heiligen Geist nicht dadurch, oder wird nicht Christ dadurch, dass man irgendwie in eine Gemeinde geht. Dadurch ist noch keiner Christ geworden. Wurde auch noch keiner ein Tier, dadurch, dass er in den Zoo gegangen ist. Christ wird man nicht dadurch, dass man irgendwie in die Jugend geht oder bei uns in Traunreuth zu Fisherman. Man wird Christ nicht dadurch, dass man sich für Gottes Reich einsetzt. Man wird auch nicht dadurch Christ, dass man eine Predigt hält oder dass man im Musikteam mitmacht oder dass man eine Kinderstunde hält. Sondern Christ wird man einzig und allein dadurch, dass man umkehrt. Und zwar von diesem alten, selbstbestimmten Leben hin zu dem neuen, gottbestimmten Leben. Und in unserem Leben muss es wirklich zu diesem Punkt gekommen sein, wo wir umgekehrt sind. Sonst können wir uns nicht Christen nennen. Wir müssen zu dem Punkt gekommen sein, wo wir vor Gott unsere Bankrotterklärung abgegeben haben. Wo wir gesagt haben, ich bin ein elendiglicher, verlorener Sünder, der nichts anderes als den Zorn Gottes verdient hat. Bitte vergib mir meine Schuld und werde du, Herr Jesus, der Herr meines Lebens. Und wenn es diesen Punkt im Leben nicht gab, manche können den sehr genau bestimmen, bei anderen, die wissen, ich habe diese Entscheidung getroffen, ich kann den Tag heute nicht mehr benennen, aber wenn es diesen Punkt in deinem Leben nicht gab, dann bist du kein Christ. Und dann kannst du zwar weiter jeden Sonntag hier in die Gemeinde kommen, dann kannst du weiterhin auch deine christliche Aktivität aufrechterhalten, dann kannst du weiterhin deine fromme Maske tragen, aber wenn dein Herz nicht Jesus gehört, wenn er nicht in dir lebt, dann wirst du die Ewigkeiten der Gottesferne oder in der Hölle verbringen. Aber wenn du umgekehrt bist und wenn Jesus in dir lebt, dann hast du einen Schatz in dir, der kostbarer ist als alles andere, was dir irgendjemand bieten kann. In 1. Korinther 6, Vers 17, da heißt es, wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Wir teilen uns also sozusagen Christi Geist mit Christus. Als Gemeinde sind wir der Leib Jesu, weil wir denselben Geist wie Jesus haben. Und Jesus identifiziert sich mit seiner Gemeinde sogar so sehr, dass er damals, ihr kennt die Geschichte sicherlich von Saulus, als er nach Damaskus reitet, um die Juden dort zu verfolgen, da fragt Jesus den Saulus, warum verfolgst du mich? Obwohl Saulus ja eigentlich nur, in Anführungszeichen, die Gemeinde, die Christen verfolgt hat. Aber Jesus identifiziert sich mit seiner Gemeinde so sehr, dass er sagt, warum verfolgst du mich? Und das sind Tatsachen, da tue ich mir schwer, die zu verstehen. Also wie bringt es der ewige und der vollkommene Gott fertig, in mir, sterblichem und unvollkommenen Menschen zu leben? Wie kann es sein, dass dieses Wunder geschieht, dass dieser heilige Gott in so einen Menschen kommt, der so viel Schlechtes hat wie ich? Wie funktioniert das? Ich verstehe es nicht. Aber wir haben es in seinem Wort schwarz auf weiß stehen, dass es tatsächlich wahr ist. Zum Beispiel Galater 2, Vers 20. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Er lebt in mir. Und das ist eine wirklich absolut lebensverändernde Maßnahme, die in ihrer Tragweite mein ganzes Leben beeinflusst. Wenn Christus in mir lebt, dann habe ich grundsätzlich alles, was ich brauche. Dann ist eigentlich alles da, was ich wirklich brauche. Und in diesem vorher eingangs zitierten Benutzerhandbuch, da habe ich ein interessantes Zitat gefunden. Da schreibt dieser Autor: Satans stärkste Waffe ist es, ernsthafte Seelen, also Leute, die es wirklich ernst mit dem Glauben meinen, zurückzutreiben, sodass sie immerfort von Gott Dinge erflehen, die Gott längst für sie getan hat. So zeigt also vielleicht unser ständiges Bitten um geistlichen Reichtum und sonstige geistliche Mittel eigentlich nur große Unwissenheit auf unserer Seite an oder sogar unseren Unwillen zu glauben, was wir durch den Heiligen Geist schon empfangen haben. Als Beispiel ist mir dieses Kirchenlied eingefallen, vielleicht kennt ihr das, O komm, du Geist der Wahrheit. Kennt das jemand von euch? Nicht. Genau. Das heißt, also ich gehe weiter, das heißt, O komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein, verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Habe ich früher in der Kirche, ich bin in der evangelischen Landeskirche aufgewachsen, öfter gehört. Und eigentlich ist es eine falsche Bitte. Darum müssen wir nicht mehr bitten, weil er ja schon in uns lebt. Er muss nicht mehr bei uns einkehren, wenn wir wirklich umgekehrt sind und Gott uns die Wiedergeburt geschenkt hat. Dann lebt der Heilige Geist in uns. Dann muss er nicht noch bei uns einkehren, sondern er ist wirklich da. Und so gibt es manchmal Lieder, auch in unserem Liederbuch in Traunreuth ist mir mindestens eins aufgefallen, wo ich dachte, ja, das passt irgendwie auch nicht zusammen mit dem. Oder es gibt Gebete, in denen wir Gott um Dinge bitten, die er eigentlich schon längst für uns getan hat. Manche haben vielleicht mit Ungeduld zu kämpfen und dann bittet man, Herr, bitte gib mir Geduld. Kennt ihr vielleicht, dass ihr auch schon mal gebetet habt? Aber eigentlich ist es eine falsche Bitte, den Herrn um Geduld zu bitten, weil nach Galater 5, Vers 22 ist Geduld eine Frucht des Geistes, der in uns lebt. Und wenn der Heilige Geist in dir lebt, dann ist diese Frucht grundsätzlich mal da. Also wäre es eigentlich logischer zu sagen, Herr, ich danke dir dafür, dass du mir Geduld gegeben hast und ich möchte vertrauen, dass ich sie jetzt auch anwenden kann in dieser Situation. Und ich vertraue dir, dass diese Geduld, die du mir schenkst, in meinem Leben jetzt auch zum Tragen kommt. Und so gibt es ja viele Dinge, wenn ihr Galater 5, 22, 23 mal durchlest, was die Frucht des Geistes alles ist, das ist grundsätzlich da im Leben eines wiedergeborenen Christen. Wir müssen uns nur auch daran erinnern, dass es wirklich da ist. Und ich wünsche mir, dass uns das irgendwie neu bewusst wird, was uns Christus wirklich schenkt, dadurch, dass er in uns lebt. Und wie reich wir dadurch sind, dass er in uns wohnt. Und das führt mich dann zum zweiten Punkt, der heißt, sein Leben für meines. Also wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir dieses neue Leben haben, dann lebt Christus in uns. Und Christus möchte, dass sein Leben in unserem Leben zum Ausdruck kommt. Dass sein Leben oder dass unser Leben zu seinem Leben wird. Sein Leben unser Leben wird. Wir sind ein Geist mit ihm und er möchte, dass diese geistliche Wahrheit auch praktisch ausgelebt wird. Das, was geistlich schon wahr ist, soll sich ja im Leben auch wirklich zeigen. Und deswegen ermahnt Paulus die Römer im Römerbrief, Römerbrief Kapitel 12, Vers 1, Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wir haben vorher schon in Epheser 2 gelesen, was uns Gott für einen wunderbaren Tausch anbietet. Wir tauschen unser altes, dem Verderben geweihtes Leben gegen das neue, herrliche, ewige Leben bei Gott ein. Und Gott war so unglaublich liebevoll, so unglaublich barmherzig, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und angesichts dieser Barmherzigkeit Gottes, da ermahnt der Heilige Geist uns durch Paulus, dass wir Gott mit unserem Leib und Leben wirklich dienen, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen, weil das der wahre Gottesdienst ist. Aus Dankbarkeit dieser Barmherzigkeit gegenüber geben wir unser Leben gerne und ganz ihm hin. Die Bekehrung ist also nichts an sich Kostenloses, sondern sie kostet uns unser altes Leben. Aber wir bekommen dadurch was unendlich viel Besseres. Und zwar das neue, ewige Leben mit und für Jesus Christus. Ein Leben, das ewigen Sinn hat und das sich nicht nur um das Irdische und Vergängliche dreht. Und wo wir vorher von Peter gehört haben, ich bin froh, dass der Peter diese Entscheidung getroffen hat. Wo würde er jetzt stehen? Was hätte er noch für einen Sinn im Leben, wenn er diese Entscheidung nie getroffen hätte? Was hat er noch von diesen irdischen Dingen? Er ist zwar mittendrin, aber er kann nicht dabei sein. Wir haben vorhin einen Ausschnitt von Galater 2, Vers 20 gelesen. Und jetzt möchte ich mit euch gerne den ganzen Vers lesen. Den lese ich jetzt nach der Schlachterübersetzung. Galater 2, Vers 20. Galater 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Dem Leben im Glauben geht also der Tod des alten Lebens voraus. Paulus schreibt, dass er zuerst mit Christus gekreuzigt wurde oder gekreuzigt war und danach lebte Christus in ihm. Und so ist es auch bei jedem wiedergeborenen Christen. Christus lebt in ihm. Aber es ist die Frage, wie viel Raum gebe ich denn Christus in meinem Leben? Sind wir bereit, in unserem Alltag auf diese oft leise Stimme Jesu zu hören? Jemand hat mal gesagt, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Und was damit gemeint hat, ist, dass sich der Heilige Geist nicht aufdrängt. Sicher kann es auch Situationen geben, wo der Heilige Geist uns keine Ruhe lässt, uns fast schon anbrüllt, bis wir das tun, was er getan haben möchte. Aber ganz oft ist die Stimme des Heiligen Geistes eher so ein leises Säuseln. Und in vielen Situationen, da wissen wir, was eigentlich die richtige Reaktion wäre. Wir hören in uns sowas wie so eine leise Stimme. Halt jetzt lieber den Mund, anstatt was Falsches zu sagen. Oder bete doch besser oder lies was in der Bibel, statt jetzt auf YouTube die neuesten Lifehacks anzuschauen. Oder sag dieser Person jetzt was von deinem Glauben. Oder bete jetzt zusammen mit dieser Schwester, mit diesem Bruder, statt nur irgendwelche blödsinnigen Sachen zu tun. Und ganz oft hören wir diese leise Stimme in uns und je öfter wir Erfolge leisten, desto mehr kann Christus sein Leben durch uns leben. Und desto mehr gewinnt der Heilige Geist in uns Raum und desto mehr leben wir ein Leben, das den Herrn ehrt. Das ist ganz ähnlich wie bei so einem Rallye-Fahrer. Also Rallye-Fahrer sind eigentlich immer zu zweit im Auto. Die haben, der eine fährt und der andere, der hat die Karte vor sich oder den Aufschrieb, wo so die ganzen Besonderheiten der Strecke draufstehen. Und der Beifahrer, der gibt dem Fahrer selbst ständig Anweisungen, wie er zu fahren hat. Also zum Beispiel in 300 Metern kommt ein Kreisverkehr, an der dritten Ausfahrt verlassen. Danach kommen die 500 Meter eine scharfe Linkskurve, da liegt Split drin, höchstens 100 fahren oder irgendwie so ähnlich. Ich weiß nicht genau, wie das abgeht, ich bin selber noch nie Rallye gefahren. Aber auf jeden Fall sind die beiden ein eingespieltes Team und der Fahrer verlässt sich auf die Anweisung von seinem Beifahrer. Und ich finde, das ist ein schönes Bild für das Leben mit Jesus. Wir leben zwar unser Leben, aber wir verzichten ganz bewusst darauf, unseren eigenen Willen durchzusetzen. So wie der Rallye-Fahrer dann auch auf das hört, was sein Beifahrer ihm sagt, weil er weiß, es ist richtig für ihn und es ist gut für ihn. Und so verzichten wir auch darauf, unseren eigenen Willen durchzusetzen, lassen uns stattdessen von unserem Herrn leiten. Und ein sieghaftes Christenleben, von dem ja viele träumen, ist nur dann möglich, wenn wir bereit sind, uns ganz Christus auszuliefern. Es gibt viele Christen, die krebsen irgendwie darum und tun sich schwer, weil sie nicht bereit sind, ihr ganzes Leben Christus auszuliefern. Und dazu möchte ich euch ein Zitat vorlesen von Andrew Murray. Er schreibt, es gibt so viele Christen, die glauben tausend wunderbare und schöne Dinge über Christus. Aber das Wichtigste von allem glauben sie nicht. Dass sie ihren eigenen Willen und ihre eigenen Wünsche loslassen, ihr Kreuz auf sich nehmen und Jesus nachfolgen müssen. Dazu nochmal Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Jesus hat sein Leben für uns gegeben und wir geben ihm unser Leben. In Fishermen singen wir ab und zu das Lied, nimm mein Leben, nimm es ganz. Immer größer sei dein Glanz, denn du hast mich ja erkauft mit deinem Blut. Und das ist das Ziel des Christenlebens, dass Jesus verherrlicht wird durch unser Leben. Das geht nur, wenn wir uns ihm wirklich ganz ausliefern. Ich möchte euch zwei Seiten aus dem Buch Hingabe von Nancy Lee DeMoss vorlesen. Sie trifft es da sehr, sehr gut, was Hingabe bedeutet und dass wir vielleicht oft auch eine falsche Vorstellung davon haben. Sie schreibt hier, ein Prediger veranschaulichte die Dimension unseres täglichen und fortwährenden Opfers und unserer Hingabe folgendermaßen. Wir meinen, dem Herrn alles zu geben hieße, einen 1000-Euro-Schein auf den Tisch zu legen und ihm zu sagen, hier ist mein Leben, Herr, ich gebe es dir ganz. Es gibt keinen 1000-Euro-Schein, das weiß ich. Aber wir denken manchmal, wir legen einfach alles Geld, was wir haben, legen auf den Tisch und sagen, hier Herr, ist mein Leben, nimm es. Aber in Wirklichkeit schickt er uns zur Bank und lässt uns den 1000-Euro-Schein in 50-Cent-Stücke wechseln. Wir gehen durchs Leben und geben hier 50 Cent und dort 50 Cent aus. Hör zu, wenn die Nachbarskinder dir ihre Sorgen erzählen, anstatt sie wegzuschicken. Geh zu einem Treffen deiner Gemeinde. Gib einem alten, zittrigen Mann in einem Altersheim ein Glas Wasser zu trinken. Normalerweise ist es nicht mit sehr viel Ruhm verbunden, sein Leben Christus hinzugeben. Das Leben in Christus äußert sich in allen diesen kleinen Liebestaten, in den 50 Cent, die wir jedes Mal geben. Vielleicht bittet Gott sie, die nächste halbe Stunde zu opfern, um ihre verwitwete Schwiegermutter anzurufen, die so negativ sein kann. Oder ihren Nachmittag zu opfern, um einer Familie beim Packen für den Umzug zu helfen. Ihren Abend zu opfern, um ihrem Kind bei einem Referat für Biologie zu helfen. oder ihren Schlaf in der Nacht zu opfern, um sich um ein krankes Kind zu kümmern, oder ihr Wochenende zu opfern, um auf die Nachbarskinder aufzupassen. 25 Cent hier, 50 Cent da. Manchmal wird der Herr sie bitten, mehrere 50-Cent-Stücke oder sogar mehrere Euros gleichzeitig zu opfern. Anstatt diesen teuren Urlaub zu machen oder dieses Auto zu kaufen oder dieses neue Möbelstück zu kaufen, spenden sie das Geld für ein Missionsprojekt oder eine Familie in Not. Anstatt sich an ein bequemes Rentnerleben zu gewöhnen, bieten sie ihre Mithilfe bei einem Dienst in ihrer Gemeinde, in ihrem Dorf oder ihrer Stadt an. Nehmen sie das von Gott gegebene Geschenk eines weiteren Kindes an. Fahren sie ihren Lebensstandard herunter, um es ihrer Frau zu ermöglichen, für die Kinder zu Hause da zu sein. Der Herr wird sie vielleicht in regelmäßigen Abständen um ein Opfer bitten, das die vorangegangenen Opfer scheinbar alle verblassen lässt. Geben sie ihren sicheren Job auf und ziehen sie mit ihrer Familie an irgendeinen Ort, um dort dem Herrn in einer Missionsgesellschaft zu dienen. Auch wenn sie nicht im Traum daran gedacht hätten, einmal an diesem Ort zu leben. Lassen sie ihren Sohn oder ihre Tochter ziehen, um dem Herrn in einem Land zu dienen, in dem der christliche Glaube nur mit Einschränkungen lebbar ist. Bleiben sie weiterhin zu ihrem ungläubigen Arbeitskollegen freundlich, der sie und ihren Glauben ständig lächerlich macht. Nehmen sie es dankbar an, wenn Gott ihnen ein behindertes Kind schenkt, das ständig und ein Leben lang auf ihre Fürsorge angewiesen ist. Lassen sie den Traum los, jemals eigene Kinder bekommen zu können. Die Opfer, um die Gott uns bittet, sind nie sinnlos, ob sie nun in die Kategorie von 50-Cent-Stücken oder 100-Euro-Scheinen fallen. Wir können sicher sein, dass jedes Opfer Gottes höheren und ewigen Absichten in unserem Leben und dem Bau an seinem Königreich dient. Wenn wir uns bewusst machen, dass jeder Gehorsamsakt in Gottes Plan von Bedeutung ist und alles ihm dient, werden wir zudem Freude empfinden über das Ziel, dass Gott durch unsere Opfer und Gaben verfolgt. Sicherlich herausfordernd, was hier geschrieben ist. Ich weiß nicht, ob ich den Mut hätte, es selber zu schreiben, aber versuchen wir uns gemeinsam damit drunter zu stellen. Das war also der Punkt, sein Leben für meines. Jetzt kommen wir zu der dritten lebensverändernden Maßnahme. Mit dem Heiligen Geist gesalbt. Im Alten Testament, da wurden Priester, Könige und Propheten mit Öl gesalbt. Und die Salbung war damals ein Zeichen für die Einsetzung und für Gottes Zustimmung zu einem bestimmten geistlichen Dienst. Und ganz interessant finde ich schon im Alten Testament, dass Gott sich oft gar nicht die großen Helden rausgesucht hat, um sein Reich zu bauen. Sondern er hat sich ganz oft die kleinen Schwachen rausgesucht. Zum Beispiel Gideon, der sich in der Kälte versteckt hatte, um sein Weizen zu dreschen aus Angst vor den Feinden im Land. Der von sich selber gesagt hat, er ist der Kleinste oder der Jüngste in seines Vaters Haus und sein Geschlecht ist sowieso das Geringste in ganz Manasse. Oder den David, auch der jüngste Sohn seines Vaters, den man dann von draußen von den Schafen reinholen musste, um ihn zum König zu salben. Gott sucht sich oft die Kleinen und Schwachen raus. Und im Neuen Testament, da wird zwar nicht mehr mit Öl gesalbt, sondern da wird mit Heiligen Geist gesalbt, aber auch da bleibt dieses Prinzip bestehen. Und in 2. Korinther 1, Vers 21 und 22 heißt es, Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus festgegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Und auch hier sucht sich Jesus ganz oft die Schwachen raus. Zum Beispiel Petrus, einen ganz einfachen Fischer. Und dieser einfache Fischer wird von Jesus auserwählt, um auf diesem Felsen seine Gemeinde zu gründen. Und dieser einfache Fischer, der predigt später so, dass sich die hochgebildeten Herren des Hohen Rats über ihn wundern. Wie kann der auf einmal so predigen? Dieser einfache Fischer wurde zur Schlüsselfigur der Gemeinde Jesu. Und von daher denke ich, dass der Satz, den ihr vielleicht schon oft gehört habt, ich habe ihn auf jeden Fall schon oft gehört, dass er stimmt. Gott beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt die Berufenen. Also Gott ruft Menschen zu sich, er ruft Menschen in seinen Dienst und er befähigt sie dazu, das zu tun, was er durch sie tun möchte. Und ich bin froh darum, dass es so ist, weil wenn ich ehrlich bin, dann geht es mir manchmal so, dass ich vor meinem Dienst da in Traunreuth manchmal am liebsten weglaufen würde. Und vielleicht geht es euch, wenn ihr in der Gemeinde irgendeinen Dienst tut, manchmal genauso. Manchmal würde ich am liebsten alles hinschmeißen, wegrennen, zurück in den normalen Job gehen, einfach wieder ganz normales Gemeindeglied sein, weg mit der ganzen Verantwortung, weg mit den ganzen vielen schwierigen Entscheidungen. Ich denke mir dann, es gäbe doch so viele Männer, die besser für diesen Dienst geeignet wären als ich. Aber dann denke ich auch daran, oder meine Frau erinnert mich daran, dass Gott mich dort hingestellt hat. Dass er es war, der mich dort haben wollte, dass er es bestätigt hat, dass ich diesen Dienst tun soll. Und wenn er mich dort hingestellt hat, dann gibt er mir auch die Fähigkeit, diesen Dienst auszufüllen. In aller Schwachheit. Weil wenn Gott die Befähigten berufen würde, würde ich heute Morgen sicherlich nicht hier stehen. Aber Gott befähigt die Berufenen und warum er mich berufen hat, das kann ich nicht verstehen. Ich fühle mich da oft elend, schwach, klein. Aber ich merke auch immer wieder, dass er mir die Kraft gibt, die Dienste zu tun, die ich tun soll. Und bei dir ist es genauso. Vielleicht geht es dir auch so, dass du manchmal denkst, warum ich? Was hat sich der Herr dabei gedacht, dass gerade ich die Kinderstunde leiten soll? Dass gerade ich Ältester sein soll in der Gemeinde? Dass gerade ich diesen Dienst tun soll? Aber wenn Gott dich zu was berufen hat, dann gibt er dir auch die Kraft dazu, das zu tun. Auch wenn du denkst, du bist der letzte Versager. Und wenn du wiedergeborener Christ bist, dann lebt Christus in dir und dann möchte er sein Leben durch dich leben. Dann bist du mit dem Heiligen Geist gesalbt. Und dann kannst du auch mit einstimmen in das Lob, das in Offenbarung 1 in den Versen 5 und 6 steht. Und mit diesem Zitat möchte ich dann auch schließen, Offenbarung 1, die Verse 5 und 6. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater. Ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.